Ja, als Ende 2008 mein älterer Bruder mit 21 Jahren bei einem Autounfall gestorben ist, war das natürlich ein Riesenschock für meine Familie und für mich, einfach für uns als ja, Familie. Ein Schock und ein Schmerz, den man bis dahin noch nie irgendwie in seinem Leben gekannt hat. Also vor allem, wenn jemand, der so jung ist, aus dem Familienleben gerissen wird. Nun, was wir aber in dieser Zeit erlebt haben, war, dass wir durch die Gemeinde, in die wir damals gingen, mit ganz viel Liebe sozusagen aufgefangen wurden. Ich weiß noch, als dieser Autounfall war an Silvester, da war ich gerade auf so einer Kurzbibelschule in Baden-Württemberg und ich weiß noch, wie unsere Susanne und die Claudia mich dort abgeholt haben bei schlimmsten Schneewetter, um mich sozusagen zurück zu meinen Eltern zu bringen, diesen weiten Weg gefahren sind. Wir wurden von verschiedenen Leuten regelmäßig besucht. Man hat uns bei der Beerdigung geholfen, man hat uns so viel abgenommen und uns einfach mit unglaublich großer Liebe aufgefangen. Und das Ganze ist passiert unter einer riesigen Menge von Ungläubigen, als die Beerdigung war. Da waren so viele Menschen da, die haben gar nicht in die Kirche gepasst. Die standen bis zu den Eingängen und sie haben sozusagen diese ganze Trauer- und Druckphase erlebt. Und ich hoffe, dass sie an dem Ganzen einfach die Liebe Gottes gesehen haben, da wie Christen sich unter Druck geliebt und geholfen haben. Nun, warum diese Einleitung? Ich möchte mit uns heute einen Bibeltext aus dem ersten Petrusbrief weiter durchgehen. Und es ist so, dass die Christen, wir haben das jetzt die letzten Male schon thematisiert, ich will es nur ganz kurz anschneiden, einfach, dass wir gedanklich nochmal mitgenommen sind. Es ist so, dass die Christen einfach grundsätzlich Druck zu erwarten haben. Gerade da, wo es dann irgendwie schwierig wird, soll gerade dann im Druck, in den Schwierigkeiten eine ganz besondere Liebe unter den Geschwistern zum Ausdruck kommen. Das ist etwas, was der Petrus im ersten Kapitel und dann auch im zweiten Kapitel und sogar in Kapitel 4 auch nochmal zum Ausdruck bringt. Wie wichtig es ist, wir als Christen, wenn der Druck steigt, wenn es uns nicht gut geht, wenn es schlimm wird, dass wir eine ganz besondere Liebe haben. Eine Liebe, die sichtbar wird nach außen. Petrus schreibt also an Christen, die am Horizont irgendwie Druck sehen, die Luft wird dünner, sie haben mit Verlusten und mit Schwierigkeiten und Anfechtungen zu rechnen. Und er schreibt, liebe Christen dort in Asia, habt eine ungeheuchelte Bruder- oder man könnte sagen Geschwisterliebe untereinander, eine echte Liebe untereinander. So wie es Jesus schon sagte, und schlagt mit mir Johannes Kapitel 13, Vers 35 auf. Das ist ganz wichtig, um diesen Gedanken zu verstehen, wie es auch damals bei der Beerdigung und bei dem Drumherum war, wie hoffentlich viele Menschen gesehen haben, was für eine Liebe die Christen untereinander hatten. Und in Johannes 13, Vers 35, sehr bekannte Worte, dort sagt Jesus zu seinen Jüngern: Liebe Jünger, meine Freunde, daran, genau daran, wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Nun, hier steht nicht, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr bei Diskussionen um den Glauben immer die besten Antworten habt. Oder wenn ihr am lautesten redet. Hier steht, es wird erkannt, dass ihr meine Jünger seid. Und Jünger meint in diesem Kontext, daran erkennen sie, dass ihr meine Schüler seid, dass ihr vorher etwas von mir gelernt habt und es jetzt einander praktiziert. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Schüler seid. Ein Vers vorher, Vers 34, gibt Jesus dieses neue Gebot. Und er sagt, liebe Christen, liebt euch untereinander. Oder dieses neue Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Also was Christus letztendlich sagt, ist Vers 33, nee, Vers 34. ihr sollt einander lieben, so wie ich euch geliebt habe. Und dann sagt er im nächsten Vers, und daran werden die Leute erkennen, dass ihr meine Jünger und meine Schüler seid, weil ihr gelernt habt, wie ich euch liebe, weil ihr von Gott selber Liebe erfahren habt und das gelernt habt, wie Gott liebt, dass ihr mit dieser selben Liebe als Gottes Schüler jetzt eure Nächsten lieben sollt. Das ist im Grunde, was uns Jesus hier sagt. Ihr habt selber von mir, also von Christus, die Liebe gelernt. Und als gute Jünger, als gute Nachfolger Gottes, liebt jetzt einander. Und die Welt wird euch sehen und sie wird das in Verbindung bringen mit Gottes Liebe. Warum lieben wir? Weil er uns zuerst geliebt hat. Nun, den Gemeinden, den Petrus schreibt, scheint das nicht ganz klar zu sein. Vielleicht wusste Petrus, wenn der Druck steigt, wenn vielleicht politische Entscheidungen getroffen werden, bei denen Christen unterschiedlicher Meinung sein konnten, wie bei Corona, dass sich Christen unter Druck anfangen beißen und zu fressen. Und ich habe mich selber entschuldigen müssen in dieser Zeit, ja? Aber haben wir als Christen nicht genau das erlebt? Wo der Druck steigt, dass Christen auf einmal anfangen können, sich nicht mehr zu lieben, sich zu beißen, sich zu streiten. Und deswegen haben wir diesen Predigttitel, lasst uns lieben, wenn wir leiden. Und schlagt mit mir gemeinsam 1. Petrus Kapitel 2 auf. Und ihr werdet sehen, was ich meine. Warum muss Petrus sowas schreiben, was wir heute hier lesen? Und man könnte meinen, der Druck steigt. Ist doch klar, dass die Leute zusammenrücken. Ist doch klar, dass sie sich lieben. Aber es war eben nicht klar. Es war eben nicht klar. Der Hauptbibeltext ist heute 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 1. Das zieht sich eigentlich durch bis Vers 3. Ich wollte daraus auch erst eine Predigt machen, aber ich habe das getrennt und mache nächstes Mal die anknüpfende Predigt. Aber ganz wichtig, wir lesen noch zusätzlich Kapitel 1, Vers 22. Denn Kapitel 1, Vers 22 leitet ein, dann die folgenden Verse sind eigentlich, sie eröffnen ein Nebenthema, worüber ich nächstes Mal predigen werde. Und dann knüpft Vers 22 in Kapitel 2, Vers 1 an. Also, lest mit mir, um diesen Gedanken zu verstehen, 1, Vers 22 und dann lesen wir weiter ab Kapitel 2. Da ihr, Kapitel 1, Vers 22, eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Okay, das ist die Aufforderung. Weil ihr euch sozusagen bekehrt habt zu wahrer Bruderliebe, liebt euch beharrlich und aus einem reinen Herzen. Das ist der Auftrag. Und jetzt, Kapitel 2, Vers 1. Was sollen wir deswegen tun? Und so ging es dort wahrscheinlich um sich in diesen Gemeinden. Deswegen legt ab alle Bosheit und Betrug und die Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. Und seid als neugeborene Kindlein, da machen wir, wie gesagt, dann nächstes Mal weiter, begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Wie gesagt, ich hoffe, uns ist der Kontext einigermaßen klar. Der historische Kontext, lokale Christenverfolgung in Rom unter Nero, dieser Brief hier, oder dieser Brief wird an mehrere Gemeinden in der heutigen Türkei geschrieben, aber es ist irgendwie römisches Reich, aber die Christverfolgung ist nur in Rom. Aber diese Christen in der Türkei, sie sehen, aha, sie hören vom Weite, sie merken, die Luft wird dünner. Das ist so der historische Kontext. Und der weitere Kontext des Textzusammenhangs ist, dass Petrus aufgrund dieses Druckes, dieser Verfolgungen, dieser Schwierigkeiten einfach Mut macht. Ja, Christen, ihr werdet alles verlieren, die Luft wird dünner, aber Christus hält euch etwas im Himmel bereit, das so viel besser sein wird als die Traurigkeit, die ihr hier auf dieser Erde erfahren müsst. Die Freude wird größer sein als die Traurigkeiten, die du hier auf dieser Erde noch erfahren wirst. Das ist eigentlich der Mutmacher, ja? Das ist eigentlich der Mutmacher. Kurz zusammengefasst, es geht für uns alle durch Schwierigkeiten und Traurigkeiten durchs Leben. Das ist eigentlich, wie dieser ganze Brief anfängt. Aber Gott bewahrt uns etwas auf, das uns Mut macht, durchzuhalten. Das uns Hoffnung gibt. Es wird besser. Und das ist, wie dieser Brief beginnt. Dann haben wir uns das letzte Mal angeschaut, wie wichtig es ist, eine gewisse Heiligkeit in diesen druckvollen Situationen zu haben. Und das laut Kapitel 4, Vers 17, das können wir noch kurz aufschlagen, das ist ganz wichtig, um diese Drucksituation einzuordnen, tatsächlich sogar diese Verfolgungen hier einzuordnen, denn darum geht es, dass Petrus schreibt, 4, Vers 17, sodass diese ganzen Verfolgungen, dieser ganze Druck, unsere Krankheiten und Schwierigkeiten im Leben, alles, was du persönlich für dich anwenden kannst, ein Mittel Gottes ist. Und zwar ist es das Gericht, das beginnt an seinen Christen, um uns zu heiligen. Dieser Vers steht in diesem Kontext von Verfolgung und er sagt, es ist das Gericht Gottes, das anfängt an seinem eigenen Haus, um unseren Glauben zu prüfen, um uns zu formen, um uns den Blick weg von diesem Traum eines erfüllten Lebens hier zu nehmen und in uns eine Sehnsucht zu wecken, bei Christus zu sein und das Zukünftige zu erwarten. Ja, manchmal stutzt Gott uns die Flügel, damit wir aufhören, unsere Hoffnung darauf zu bauen, hier ein perfektes Leben zu haben. Dass wir Christus erwarten. Und heute geht's um einen liebenden Umgang untereinander. Nun, wir gehen in Kapitel 1, Vers 22 und da steht alles in diesem Kontext. Kapitel 1, Vers 22 beschreibt hier etwas, was meiner Meinung nach mit der Bekehrung und der Wiedergeburt umschrieben wird. Und es hat ein Ziel, wenn ihr in Vers 22 schaut. Also was hatte unsere Rettung auch für ein Ziel? Wir haben unsere Seelen gereinigt zu was? Zur ungeheuchelten Bruderliebe. Um eine Gemeinde zu sein, in die Gott uns einsetzt. Und uns einander ungeheuchelt zu lieben. Das ist eigentlich hier der Gedanke in Vers 22, Kapitel 1, Vers 22. Letztendlich beschreibt Petrus hier, denn er geht auch in Vers 23 auf die Wiedergeburt ein, letztendlich beschreibt er, dass unsere Geschwister zu lieben, und hier geht es gar nicht um Nächstenliebe für Ungläubige, sondern wirklich nur um den Gemeindekontext, dass das die Pflicht unserer Wiedergeburt ist, dass wir mit auch dazu wiedergeboren wurden, uns einander zu lieben, uns einander Gutes zu tun. Da ihr sozusagen das erlebt habt, tut Folgendes. Und was schreibt denn Vers 22? Liebt einander. Und wie? In drei Punkten, Vers 22. Erstens ungeheuchelt. Das meint nicht geschauspielert. Das meint nicht freundlich tun, aber dich in Wirklichkeit nicht leiden können. Ja? Und man kann ja auch, wir müssen uns lieben, ich bin zu allen freundlich und ich meine es eigentlich gar nicht so. Das ist ungeheuchelte Liebe, ja? Ja, das ist geheuchelte Liebe. Wir gehen darauf noch drauf ein, denn Petrus beschreibt das Ganze nochmal in Kapitel 2, Vers 1. Dann sagt er, wie sollen wir lieben? Beharrlich. Beharrlich meint, und ich zitiere, dieses Wort für beharrlich, es ist ein physiologischer Begriff, der bedeutet, einen Muskel bis zu seiner absoluten Grenze auszustrecken. Beharrlich zu lieben bedeutet, eine Liebe zu haben, die bis zum Alleräußersten geht. Und ich habe mir bei der Predigtvorbereitung gedacht, eigentlich will ich das gar nicht. Also ich will schon lieben, versteht mir nicht falsch. Aber diese Liebe, die hier beschrieben wird, wie wir eigentlich einander tun sollen, mit meinem Muskel bis zum Alleräußersten zu gehen, das heißt, dass du dich komplett aufgibst manchmal für andere. Das ist eigentlich die Liebe, die Petrus hier fordert. Und ihr werdet es noch sehen, auch später, wenn wir dieses Gegenstück der Liebe sehen, das Ganze muss einfach nur das Ziel haben, weil es geht die ganze Zeit nur ums Herz hier bei den Sachen. Wir werden den Spiegel dann noch hochhalten, der Spiegel meint auch mich. Wir werden die ganze Zeit einfach nur sehen, wie sehr wir fehlen. Denn Gottes Liebe, die so rein ist, ist unglaublich, was Gott von uns fordert. Denn wenn wir von ihm gelernt haben, als seine Jünger, sollen wir genauso lieben. Beharrlich meint, es bedeutet, einen Muskel bis zur absoluten Grenze auszustrecken, um jemandem zu helfen. Und aus reinem Herzen meint mit reinen Motiven, mit einer Liebe, die Gott uns schenkt, indem er in unseren Herzen wohnt. Und was Petrus macht, ist eigentlich in diesem Vers 22 einen Kontrast aufzustellen zu Kapitel 2, Vers 1. Denn Kapitel 2, Vers 1 ist genau das Gegenteil. Kapitel 2, Vers 1 ist genau das Gegenteil von ungeheuchelter Liebe, von Liebe, die bis zum Äußersten geht, von reinen Motiven bei der Liebe. Kapitel 2, Vers 1 ist das Gegenteil. Wir sehen in Kapitel 2, Vers 1, wie unser Fleisch, unser natürliches Wesen eigentlich liebt. Denn dies natürlich in unserem Wesen ist, dass wir dem anderen nicht das Gute wünschen, sondern neidisch sind, böse Gedanken haben, wenn andere was haben, was ich nicht habe. Wenn jemand mir was Böses getan hat, ich so ein bisschen auf Rache hoffe und wenn ihm was passiert ist, ich zumindest ein Gefühl der Genugtuung habe. Wir sehen in Kapitel 2, Vers 1, wer wir wirklich sind. Und wir bitten Gott, hilf uns, einen Blick in unser Herz zu bekommen. Überführe unser Herzen, dass wir wirklich erkennen, wie wir wirklich sind. Ach, wie oft haben Christen eine verborgene Arroganz, ein Stolz und ein Hochmut, weil sie ihr Leben an Äußerlichkeiten gemessen im Griff haben. Aber ihr Herz schaut aus wie in Kapitel 2, Vers 1. Ach, wie oft haben Christen eine verborgene Arroganz, ein Stolz und ein Hochmut, so eine gewisse Aufgeblasenheit. Ach, ich bin eigentlich ganz in Ordnung, weil sie ihr Leben von Äußerlichkeiten gemessen im Griff haben, aber ihr Herz schaut aus wie in Kapitel 2, Vers 1. Sie sollten erkennbar sein als Gottes Jünger, indem sie lieben, aber in ihrem Herzen ist Hass, der sich in verschiedenen Punkten, Kapitel 2, Vers 1, zeigt. Und wisst ihr was? Petrus redet hier zu Wiedergeborenen. Schaut in Kapitel 1, Vers 23. Er redet hier zu wahren Christen, dessen Herz eben nicht mit ungeheuchelter Liebe erfüllt ist und den Nächsten bis zum Äußersten dienen will, sondern er redet hier zu Christen, die mit Neid und schlechtem Reden und was auch immer, Boshaftigkeit, einer Negativität anderen Christen gegenüber leben und wandeln. Aber ihre Liebe, die sie zeigen, ist geheuchelt, vorgespielt, in Wirklichkeit auf einen eigenen Vorteil raus. Und ihr Herz ist verbittert von Neid. Wenn irgendwer etwas kann oder hat, was du nicht hast, zerfrisst es dich. Das ist, was Kapitel 2, Vers 1 beschreibt. Wenn jemand irgendwas besser kann oder irgendwas hat oder mehr Glück in seinem Leben hat und du siehst es und es gibt dir einen Stich in dein Herz, kennst du das? Ja? Natürlich sind wir freundlich. Und Petrus geht dieses Thema an. Was sagt der Kapitel 2, Vers 1? Weil es vorhanden ist. Weil es vorhanden ist. So legt nun ab. Warum sollen wir ablegen? Ablegen heißt, diese Dinge loszuwerden. Und anziehen bedeutet, diese guten Dinge mir anzueignen, wie Gottes Liebe eigentlich sein soll. Warum sollen wir ablegen? Wir sehen es in Kapitel 1, Vers 22. Weil wir uns bei unserer Wiedergeburt unsere Seelen gereinigt haben zu wahrer Bruderliebe, zu wahrer Geschwisterliebe. Weil wir laut 1, Vers 23 wiedergeboren sind, weil wir Leben aus Gott haben. Weil wir eine neue Geburt sind, sollen wir Dinge, die uns vor unserer Bekehrung ausgemacht haben, ja, die immer noch vorhanden sind und uns noch anhängen und uns auch manchmal quälen, die noch vorhanden sind, aber niemand sieht es hinter der Fassade, Warum? Weil es manchmal vorkommt, dass wir, Kapitel 2, Vers 1, Heuchler sind. Es quält uns, aber niemand sieht es hinter unserer Fassade, was in unserem Herzen wirklich los ist, weil wir 2, Vers 1 Heuchler waren und manchmal immer noch sind. Sonst müsste Petrus das hier nicht schreiben. Wir sind wiedergeboren zur Bruderliebe. Und um diese echte Liebe anzuziehen und auszuleben, müssen wir mit diesen Dingen aus Kapitel 2, Vers 1 zu Christus kommen und mit seiner Hilfe lassen. Nun, was genau sollen wir ablegen? Und wir wollen diese Worte einfach ein bisschen durcharbeiten, was in Kapitel 2, Vers 1 steht. Und ja, ich stehe genau unter dem oder stelle mich unter das, was wir jetzt lesen und die ganze Zeit hören. Das trifft auch mich. Schaut mit mir in Kapitel 2, Vers 1. Wir sollen ablegen. Das heißt, wir müssen verstehen, was sollen wir ablegen? Das heißt, wir müssen verstehen, was ist denn falsch in meinem Herzen? Das heißt, wir müssen verstehen, was ist in der Liebe, die ich habe, falsch? Ist das überhaupt Liebe, wie in Kapitel 1, Vers 22 steht? Liebe ich, wie Christus liebt, wie er von mir fordert? Sieht man an mir, dass ich sein Schüler bin, weil ich seine Liebe imitiere? Petrus nennt hier 5 Punkte, die genau das Gegenteil von Liebe sind. Der erste Punkt ist Bosheit. Bosheit ist letztendlich so eine verdorbene, böse Grundhaltung. So wie jemand, der immer schlecht gelaunt ist und über jemanden immer irgendwie alles schlecht findet, was der andere macht. Einfach so eine richtig negative Einstellung dem anderen gegenüber. Eine böse Grundhaltung, die irgendwie auch so nicht ein Problem hat, dem anderen auch mal Schaden zuzufügen. Jetzt nicht ihm die Beine zu brechen, aber so einfach mal ihm, ja, irgendeinen Schaden oder sich daran freut, wenn es dem anderen mal schlecht geht. Oder er endlich seine Lektion lernt oder was auch immer. So eine negative Bosheit. Genau das Gegenteil von Liebe. Ja, vielleicht kennst du es bei dir nicht. Du hast irgendwie nicht den Wunsch, anderen schaden zu wollen. Aber vielleicht kennst du es gerade dann, wenn du neidisch bist, dass es dir irgendwie ganz gut gefällt, wenn es anderen nicht gelingt. Kennst du das? Ach, wie oft hast du Genugtuung verspürt, wenn andere irgendwas verlieren, richtig? Ach, wie oft haben wir Rache gespürt, wenn jemand dir mal was Böses getan hat. Und ja, du freust dich, wenn er irgendeinen Schaden in seinem Leben hat, ja? Weil es ihm recht geschieht. Kennst du das? Einfach so eine grundsätzlich negative Einstellung anderen Menschen gegenüber, anderen Christen gegenüber. Was sagt Petrus zu der Liebe untereinander? In Kapitel 4, Vers 8 schreibt Petrus: Vor allem aber, vor all den äußeren Dingen, die ihr tut und auf die ihr stolz seid, vor allem aber habt innige Liebe untereinander. Denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Wisst ihr, innige Liebe untereinander, sie erträgt das Böse. Und ja, wenn sogar an ihr gesündigt wird, ist diese innige Liebe untereinander dazu fähig, einfach über Sünden hinwegzuschauen. Einfach manche Dinge zu ertragen, weil man weiß, ich bin ein Sünder, du bist ein Sünder. Und weil Christus uns beide liebt, kann man über vieles auch einfach hinwegschauen, weil ich dich so liebe, wie Christus mich liebt. Das ist diese innige Liebe und nicht ein, es geschieht ihm recht. So, jetzt spürt das auch endlich mal, wie ich mich die ganze Zeit schon fühle. Oder was auch immer wir für komische Gedanken haben. Jeder prüfe sich selber. Jeder prüfe sich selber. Innige Liebe von Gottes Geist gegeben ist einfach so anders als wir von unserer fleischlichen Natur einfach sind. Wir tragen Sünden nach, mindestens in unserem Herzen. Und wir freuen uns manchmal am Schaden anderer. Dabei wünscht sich Gott, dass man an unserer Liebe und gerade in diesen Drucksituationen sieht, wie Gott uns geliebt hat. Sind wir seine Schüler? Bist du Gottes Schüler, was die Liebe angeht? Hast du selber seine Liebe gelernt? Vielleicht hast du seine Liebe selber nie kennengelernt oder nur ein Stückchen weit. Und du denkst die ganze Zeit, Gott ist böse und kritisch gegen dich. Und weil du das als Gottes Liebe verstehst, bist du genauso böse und kritisch gegen andere Christen. Das kann auch sein. Aber wenn wir verstehen, dass Christus mit seiner Muskelanspannung bis ans Äußerste ging, weil er uns so geliebt hat, dass er sich selber sein Leben gegeben hat und er so gütig und sanft ist, ist das nicht eine Liebe, die wir lernen und so wie er uns geliebt hat, auch anderen begegnen können? Haben wir es verdient, dass er sein Leben für uns gegeben hat? Nein. Hat es der andere verdient, dass ich ihn liebe? Nein, natürlich nicht. Sollen wir es trotzdem tun? Freut sich Gott an deinem Schaden? Trägt Gott dir Sünde nach? Ist Gott böse und gehässig über dich? Ist das so, wie wir hier in Kapitel 2, Vers 1 lesen? Oder ist Gottes Liebe so viel anders? Kapitel 1, Vers 20, 22, rein und ungeheuchelt und geht bis ans Äußerste. Und wir merken, nein, irgendwie passt unser Herz nicht zusammen mit dem Anspruch, den Petrus hier setzt, richtig? Merken wir es nicht? Wie unsere äußere Fassade bröckelt und das ist jetzt nur der allererste Punkt. Zweitens, Kapitel 2, Vers 1, Betrug. Betrügerische Liebe. Nun, dieses Wort Betrug könnte man auch mit List übersetzen oder umschreiben. Und dieses Wort Betrug, das wir im Kontext unserer christlichen Liebe ablegen sollen, es meint sowas wie ein Angelhaken mit einem Köder dran. Ja, und dieser Angelhaken mit dem Köder, der verspricht einem Fisch, der vorbeischwimmt, erstmal ein Festmahl. Aber der Fisch checkt nicht, dass er zum Festmahl wird. Das ist der Punkt. Betrügerische Liebe ködert, aber in Wirklichkeit nur Selbstliebe im Zentrum. Das heißt, ich kann freundlich zu dir sein, weil ich etwas letztendlich von dir möchte. Ich bin nicht selbstlos freundlich, sondern ich hoffe, dass ich einen Vorteil daraus habe. Das ist betrügerische Liebe. Was macht ein Betrüger? Ein Betrüger gibt etwas vor, um von dir etwas zu bekommen, richtig? Ein Betrüger ist meistens sehr freundlich, kompetent, hat sehr gute Argumente, um dich zu überzeugen. Aber was er dir gibt, ist eine Mogelpackung. Was er dir gibt, ist, wenn er dir eine Uhr verkauft, wo Rolex draufsteht, er verkauft dir eine Uhr, wo nicht Rolex drin ist. Ein Betrüger verkauft dir ein Auto, da steht 50.000 Kilometer auf dem Tacho, aber es hat in Wirklichkeit 200.000 Kilometer auf dem Tacho. Und was der Betrüger möchte? Letztendlich, er möchte dein Geld. Er verkauft dir etwas, er sagt, es ist das Beste, aber in Wirklichkeit möchte er etwas von dir. Aber wie kann es bei uns in der Gemeinde aussehen oder allgemein im christlichen Kontext? Betrug in der Gemeinde in Bezug auf Liebe. Kann es sein, dass man Menschen vielleicht eine gewisse Liebe und Freundlichkeit entgegenbringt, damit sie das tun, was ich möchte? Vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt vor 2 Wochen über Ananias und Sapphira. Genau dasselbe. Das war betrügerische Liebe. Sie gaben vor, einen Liebesdienst zu tun. Sie gaben vor, anderen Menschen dienen zu wollen mit ihrer Habe. Ja? Aber ging es ihnen wirklich darum? Hatten sie Liebe aus reinem Herzen? Ging es ihnen wirklich darum, den Menschen dort zu helfen? Oder worum ging es ihnen?
Ja, Daniel hat es so ein bisschen als Anerkennung ausgelegt. So könnte es gewesen sein, dass sie auch etwas dastehen. Sie haben alles verkauft. Das ist betrügerische Liebe. Keine echte Liebe. So, sie verkaufen eine Mogelpackung. Und letztendlich wollen sie einen eigenen Vorteil. Dritter Punkt, Kapitel 2, Vers 1. Heuchelei. Stark verknüpft mit dem Thema von eben. Heuchelei ist letztendlich Schauspielerei, etwas vorgeben, um die wahren Absichten zu verschleiern. Schaut mit mir in Markus Kapitel 12, bitte. Wir sehen da ein klassisches Beispiel von Heuchelei, die uns helfen soll, das zu verstehen. Markus Kapitel 12, die Verse ab Vers 13. Und hier geht es um die Frage mit den Steuern, wo Jesus letztendlich gefragt wird, wie soll man das machen mit dem, soll man den Kaiser Steuern geben? Ja? Und jetzt beobachten wir mal, wie Heuchelei ausschaut. Vers 13. Und sie sandten etliche von den Pharisäern und Herodianern zu ihm, zu Jesus, um ihn in der Rede zu fangen. Also was sehen wir hier in Vers 13 für eine eigentliche wahre Absicht? Das ist hier die Herzenshaltung, ja, hinter der Fassade. Wir sehen, sie wollen Jesus fangen. Sie wollen ihn irgendwie, so kennt ihr noch den Angelhaken mit dem Köder? Sie wollen, dass er reinbeißt, damit sie am Ende was gegen ihn haben. Ja, das ist die Herzenshaltung hier. Ja, ihn irgendwie zu fangen. Vers 14. Diese kamen nun und sagen sie ganz offen, ich möchte dich jetzt gerade in der Rede fangen. Nein. O Meister, wir wissen, dass du vollkommen bist oder wahrhaftig und dass du den Weg Gottes lehrst. O großer Meister, gib uns eine Antwort auf unsere Frage. So, richtig schleimig, ja? So, sie wollen ihn fangen. Ihre Absicht ist böse. Sie haben böse Gedanken, sie sind nicht aufrichtig, sie glauben nicht klar und sagen, was Sache ist. O großer Meister, wie schön, dass wir dich treffen dürfen. Sie geben Freundlichkeit vor, haben Böses im Sinn. Und was sagt Jesus, Vers 15? Oder was denkt er? Und redet deswegen, als Jesus ihre Heuchelei erkannte. Das ist Heuchelei. In Bezug auf Freundlichkeit und Liebe, so das haben sie versucht auszudrücken. Aber ihre Absicht dahinter war eine ganz andere. Ihre Absicht dahinter war nicht rein mit der Absicht, bis ans Äußerste zu gehen, mit dem, wie ich andere lieben kann. Sie hatten keine ungeheuchelte Bruderliebe. Und Petrus schreibt in Kapitel 2, Vers 1, 1. Petrus 2, Vers 1, dass wir eben nicht so eine geheuchelte Liebe haben sollen. So eine aufgesetzte Freundlichkeit, die eigentlich ein böses Herz, schlechte Absichten hat. Genau das sollen wir ablegen. Es ist bei uns vorhanden, sonst müsste es Petrus nicht schreiben. Es ist bei uns vorhanden. Es war bei den Christen dort vorhanden. Und wahrscheinlich nicht nur bei einer Person, sonst hätte er sie vielleicht namentlich genannt. Sonst war scheinbar möglich, wahrscheinlich ist es so, dass jeder damit zu tun hat. Dass es jeden von uns greift, denn unser Fleisch schläft nicht. Unser Fleisch kommt immer wieder. Unsere natürliche Natur. Vierter Punkt. Kapitel 2, Vers 1. Was sollen wir als nächstes ablegen? Was ist genau das Gegenteil von ungeheuchelter Bruder- oder Geschwisterliebe? Neid. Neid ist der Stich, den man verspürt, oder der Hass, der hochkommt im Anblick von Überlegenheit. Also jemand ist besser als ich. Oder im Anblick von Glück. Also jemand anders hat in seinem Leben mehr Glück, hat den besseren Fang gemacht in irgendeiner Sache. Und ich sehe das, da ist eine gewisse Überlegenheit. Jemand anders hat mehr Glück als ich. Gott hat es besser mit ihm gemeint. Und es fühlt sich an wie ein Stich. Und es zerbeißt mich, ja, es zerfrisst mich. Und ich kann mich einfach nicht mit ihm freuen. Ich kann nicht einfach von ganzem aufrichtigem Herzen sagen, ich gönn's dir, mein Bruder oder meine Schwester. Das ist Neid. Neid sagt, ich will das auch. Warum habe ich das nicht? Das ist keine ungeheuchelte Bruderliebe aus einem reinen Herzen. Frage an dich, hast du mit Neid zu tun? Melden, nein, Spaß. Ja, wir merken schon, unser Herz ist krank, richtig? Also wenn wir Gottes Anspruch sehen und unsere Realität, wie können wir dann noch stolz auf unsere perfekte Fassade sein, wie wir es manchmal denken? Ja, ich bin ja ganz in Ordnung. Oh ja, weiß ich nicht. Was ist das höchste Gebot? Die Liebe. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Und wir merken, an diesem obersten, wichtigsten Gebot kranken wir. Mindestens kränkeln wir an diesem allerwichtigsten Gebot, das, was Gott am allerwichtigsten ist. Neid hat nichts mit Liebe zu tun. Neid ist genau das Gegenteil von Kapitel 1, Vers 22. Es ist einfach ein, ich gönne es dir nicht, dass du besser bist. Ich gönne es dir auch nicht, dass du etwas hast, was ich nicht habe. Neidische Menschen, kennst du das? Schon mal jemanden erlebt? Kennst du das selber? Schon mal bei dir selber erlebt? Ich natürlich, ja. Ich gebe es zu, ich melde mich. Durchschaust du dich soweit selber? Durchschaust du dich soweit selber? Bist du so reflektiert? Bewirkt Gott in dir diese Selbstreflexion? Wurmt es dich, wenn andere etwas bekommen, was du schon so lange haben willst? Das vergiftet die Liebe. Und es zeigt den Zustand unseres Herzens. 1. Korinther 13, Vers 4. Lasst uns das noch aufschlagen, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja. 1. Korinther 13, Vers 4. So, wir haben eben uns überlegt, aha, Neid. Und ich vermute jetzt einfach, der ein oder andere von euch kennt Neid nicht nur aus der Theorie. Das zeigt also den Zustand unseres Herzens. Und wir haben die ganze Zeit den Gegenpart dieser reinen Liebe, die Gott uns beigebracht hat, mit denen wir andere lieben sollen. 1. Korinther 13, Vers 4. Was sagt 1. Korinther 13, Vers 4 über die Liebe, wenn man das vergleicht mit dem, was wir eben gelesen haben? Was tut die Liebe? Was tut sie nicht? Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe beneidet nicht. Jedes Mal, wenn du Neid in deinem Herzen spürst, merkst du, wie weit du weg bist von göttlicher Liebe. Nimm das als Gradmesser, nicht als Anklage. Es ist die ganze Zeit nur ein Spiegel. Weil dieser Spiegel muss uns gleich zu Christus treiben. Er muss uns dahin bringen, dass wir sagen, oh Herr Jesus, ja, du hast recht. Und hier ist keiner von uns besser, glaub mir das. Wir stehen alle unter demselben Kreuz und brauchen dieselbe Gnade. Das ist keine Anklage, es ist ein Spiegel, der uns zeigen soll, wie unser Herz wirklich tickt. Jedes Mal, wenn du Neid verspürst, merkst du, dass du so weit wie der Osten vom Westen weg bist von göttlicher Liebe. Das genau das Gegenteil ist von dem, was Christus von dir möchte. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe freut sich mit dem Nächsten, sie gönnt es dem Nächsten. Sie gönnt es dem Nächsten. Was finden wir in unserem Herzen, wenn wir uns ehrlich prüfen? Ist da Neid? Oder liebst du mit reinem Herzen, wie in 1. Korinther 13, Vers 4 steht? Letzter Punkt, Kapitel 2, Vers 1, fünfter Punkt. 1. Petrus 2, Vers 1. Verleumdung. Der fünfte Punkt, der genau das Gegenteil von Liebe ist, ist Verleumdung. Was ist Verleumdung? Es ist am Ende nicht einfach übles Nachreden? In einer gewissen, wir bleiben im Textzusammenhang, geheuchelten Liebe den Menschen
Freundlichkeit zu zeigen, ihm ins Gesicht zu lächeln, während ich zum Beispiel neidisch bin und seinen Ruf an anderer Stelle zerstöre, indem ich schlecht über ihn rede? Kennst du diese kleinen giftigen Kommentare, die man hier und dort mal abgibt? Und dieser giftige Pfeil, wie ein kleines Feuer, das man anzündet, einen ganzen Wald in dem Gegenüber bewirken kann. Kennst du Verleumdung? Wie redest du über andere Christen? Ist es für dich wieder ein Gradmesser deines Herzens, ob du mit ungeheuchelter, reiner Liebe den Nächsten liebst und bereit bist, für ihn bis zum Äußersten zu gehen, weil du sein Bestes suchst? Oder tötest du ihn durch Rufmord? Ja? Und die Frage ist vielmehr, liebe Freunde, haben wir das Recht dazu, über Antichristen zu lästern, zu verleumden? Hast du das Recht? Also die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, denkst du wirklich, du bist geistlicher? Ja? Aber was ist denn anderes, wenn wir über andere Giftpfeile verteilen, verleumden? Ist es nicht eine gewisse Arroganz, die denkt, ich wäre besser als er? Wie kann er nur? Oder weil ich neidisch bin, ertrage ich es nicht und deswegen versuche ich, ihn anders zu schaden. Denkst du wirklich, du bist geistlicher? Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Laut dem Hohelied bläst sich die Liebe nicht auf. Sie wird nicht aufgeblasen und stolz und schaut auf andere hinab. Das ist keine Liebe, meine Freunde. Das ist keine Liebe. Das ist genau das Gegenteil. Und du merkst, wie weit der Osten vom Westen entfernt ist, wenn du sowas in dir siehst. Eine gewisse Arroganz anderen Christen gegenüber. Eine Aufgeblasenheit, die dich dazu bringt, sie zu verleumden, ja? Die wahre Liebe bläst sich nicht auf. Sie prahlt nicht über ihre Geistlichkeit. Sie ist in Wirklichkeit sehr demütig, sehr klein. Die Liebe neidet auch nicht. Und sie redet auch nicht aufgrund Neides schlecht über andere. Sondern Kapitel 1, Vers 23, sie streckt ihre Muskeln aus bis zum Äußersten, um anderen Menschen zu dienen. Und das ist heute ein Gradmesser für jeden von uns. Hinweg mit äußerlichen, funktionierenden Schein und Leben, auf das wir irgendwie stolz sind. Heute geht es um unser Herz. Heute geht es um das allerhöchste Gebot, das allerwichtigste. Und gerade in diesen schwierigen Zeiten, wie hier im ersten Petrusbrief, schreibt Petrus das diesen Empfängern, weil er weiß, da kommen schwierige Zeiten. Und es ist so wichtig und auch für uns, wenn die Wolken dunkler werden sollten. Es ist so wichtig, dass wir aufeinander bauen können. Und ich finde, das können wir. Und das, was ich in der Einleitung gesagt habe, hat man hier in der Gemeinde auch schon ganz oft erlebt, bei anderen Situationen. Also es ist heute zwar eine klare Predigt, aber ich finde euch jetzt nicht so schlecht. Aber es ist trotzdem wichtig und es hat diese Schärfe, weil es das oberste Gebot ist. Deswegen nehme ich jetzt nicht den Druck hier raus. Ja? Ich will nur, dass ihr wisst, dass ich mit euch auf einer Stufe stehe. Oder eine drunter vielleicht so. Wichtig ist trotzdem, wir wissen nicht, wie die Zeiten kommen. Ja? Wir sehen politisch und so weiter, es kann ganz schnell alles irgendwie kippen. Es kann schwieriger werden. Und genauso in diesem Druck, wie er hier steht, es ist schon wichtig, dass wir als Christen dann sozusagen aufeinander bauen können. Wisst ihr? Dass wir aufeinander bauen können in schwierigen Zeiten. Mit verschiedenen Meinungen. Aber wissen wir, dienen uns, wir lieben uns, wir helfen uns, wir halten zusammen, selbst wenn man mal verschiedene Meinungen hat. Das ist so wichtig und ich glaube, das war auch hier so wichtig für diese Gemeinde. Sie mussten zusammenstehen. mit ungeheuchter, wahre Liebe, mit diesem Ziel, dass die Welt, während sie uns verklagt und angreift, an unserer Liebe in schwierigen Situationen sieht. Nein, wir verleumden uns nicht und wir verraten uns auch nicht, wenn einer von uns mal vor Gericht oder irgendwo festgenommen wird wie in China und auspacken soll über seine Glaubensgeschwister. Nein, wir verleumden uns nicht, wir stehen zusammen wie ein Mann vor Gott. Und ja, während mich Schicksalsschläge treffen, bin ich nicht neidisch, während es dem anderen gut geht. So wie es in Kapitel 2, Vers 1 steht. Und ich will zum Abschluss, jetzt kommt der Landeanflug, jetzt einfach so für euch, 1. Korinther 13, Vers 3 noch lesen, denn ich finde, das passt ganz gut. Es ist wirklich ein ernstes Thema heute, denn es ist das oberste Gebot. Das ist keine Rhetorik oder irgendwas, es ist das oberste Gebot Gottes. Hinweg mit allem anderen, ja? In der Priorität. 1. Korinther 13, Vers 3, jetzt habe ich es noch nicht aufgeschlagen. Und das sind so bekannte Verse, aber man kann es gut in diesem Kontext hier verstehen. Und wenn ich all meine Habe austeile, und wir denken an ungeheuchelte Liebe, wir können ja auch Liebe vorheucheln, ne? Und wenn ich alles gebe und meinen Nächsten helfe, die alles verloren haben. Und wenn ich der größte Spender nach Rumänien bin, wenn ich alles austeile, wenn ich sogar bereit bin, meinen Leib hinzugeben, also bereit bin, mich für den Glauben opfern zu lassen, ja, in den Scheiterhaufen zu gehen, wie im Mittelalter, wenn ich all das tun würde, aber ich keine Liebe hätte, lass es. Lass es. Hör auf zu spenden. Hör auf, deinen Leib in der Gemeinde zum Dienst hin, zur Verfügung zu stellen, deine Freizeit zu opfern, zum Vorbereiten von irgendwelchen Dingen. Lass es, bitte. Wenn du keine Liebe hast, lass es. Lass es wirklich. Hör auf damit. Es nützt nichts. Keiner hat was davon, außer du. Denn die wahre Motivation, warum du es tust, musst du in dein eigenes Herz schauen. Wenn du keine Liebe hast, warum tust du es dann? Oh, welch klarer Spiegel. Wenn ich meinen Leib hingehe, um im Scheiterhaufen zu sterben, um als Held dazustehen, damit über mich eine Biografie geschrieben wird. Oh ja, war auch bei Ananias und Sapphira so. Nun, ihre Biografie ist nicht, kommt jetzt nicht so gut weg in der Apostelgeschichte, aber sie haben bekommen, was sie wollten. Es ist Gott völlig egal. Vielmehr verurteilt er diese Herzenshaltung. Wenn du keine Liebe hast, bitte lass es. Das ist keine Rhetorik. Bitte lass es. Nun, was diese Predigt in einem gewissen Sinne ist, wie schon erwähnt, es ist ein Spiegel in unser Herz, um unsere Liebe zu reflektieren, weil es das oberste Gebot ist. Es ist so egal, was du in der Gemeinde tust, was du privat tust, oder was auch immer dir irgendwie eine Selbstrechtfertigung gibt. Damit meine ich etwas, womit du denkst, etwas zu sein oder darzustellen vor Gott und den Menschen. Sie werden an unserer Liebe erkennen, dass wir seine Jünger sind, dass wir Gottes Schüler sind, weil wir die Liebe von ihm gelernt haben. Und während wir in diesen Spiegel schauen und irgendwie Mangel an ungeheuchelter und reiner Liebe sehen, was passiert jetzt? So, wir schauen in diesen Spiegel und wir sehen Mangel an ungeheuchelter Liebe, Mangel an Hingebungsbereitschaft. Was ist jetzt? Nun, vielleicht kennt ihr das Beispiel, ich habe das selber übernommen, aber ich finde es so deutlich, ja? Nun, stellt euch vor, vielleicht kennt es echt einige, aber stellt euch vor, du tust gerade Reifen wechseln, ja? Und dann hockst du da und wechselst die Reifen. Und du kriegst so richtig schwarze Finger mit der Zeit vom Öl und so und wechselst die Reifen. Und dann läuft dir der Schweiß runter und dann tust du mit deinen schwarzen Fingern den Schweiß abwischen und du wirst überall schwarz im Gesicht, aber du merkst es noch gar nicht. Ja? So, aber du befleckst dich immer mehr und arbeitest weiter mit deinen schwarzen Fingern und wieder ein bisschen Schweiß. Und dann gehst du irgendwann in den Spiegel, zum Spiegel und schaust in den Spiegel. Und was zeigt dir der Spiegel? Er zeigt dir deinen wahren Zustand. Was wir hier heute gelesen haben, es zeigt uns allererst mal unseren Zustand. Aber kann der Spiegel mein dreckiges Gesicht sauber machen? Kann dieses Gesetz mein Gesicht ändern? Nein. Was zeigt mir der Spiegel? Der Spiegel zeigt mir, dass ich irgendwo hingehen muss und gewaschen werden muss, gereinigt werden muss. Versteht ihr dieses Bild? Wenn wir heute einfach einen Blick in unsere unvollkommene Nächstenliebe gesehen haben, in die Abgründe unseres Herzens, unseres Neides und Boshaftigkeiten und was uns tagtäglich immer mal wieder hochkommt. Und wenn es nicht tagtäglich ist, zumindest immer wieder. Und wenn wir sehen, wie rein Gottes Liebe ist und wir einfach es nicht schaffen, sie umzusetzen. Wenn wir gerade in diesen Spiegel schauen, wir sehen, wir sind befleckt. Was tun wir? Wir fliehen zu Christus. Es drängt uns zum Thron der Gnade, zu dem wir herzlich eingeladen sind. Gott hat doch so viel Gefallen daran, wenn wir jetzt kommen, wenn wir es eingesehen haben. Das ist doch sein Ziel. Er hat doch keinen Gefallen, wenn du hier rausgehst und denkst, oh ja, ich versuche mich jetzt zu ändern. Ah, den anderen trifft es bestimmt mehr als mich. Oder wie wir da genau unser Herz genauso verdreht ist, ja. Es drängt uns zu Christus, denn es bringt nichts, wenn wir jetzt wieder äußerliche Taten tun, aber dein Herz weiterhin von Bosheit und Neid befleckt ist. Es bringt doch gar nichts. Wir wollen zu Christus fliehen. Es treibt uns zum Thron der Gnade, wo wir herzlich willkommen sind, mit all unseren Herzensmotiven. Und wisst ihr, was wir dort erfahren? Wisst ihr, was wir dort wieder erfahren? Wir erfahren neu, wie freundlich er ist. Wir erfahren neu, dass er uns liebt, obwohl unsere Motive dreckig und selbstliebend sind. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Während wir als Gottes Schüler in diesem Moment neu seine Liebe lernen. Ja? Denn wie er uns geliebt hat, sollen wir unsere Nächsten lieben, weil wir seine Schüler sind. Und wir kommen zum Thron der Gnade heute mit unserem befleckten Herzen und wir lernen seine Liebe. Wir lernen, dass er uns annimmt, dass er uns vergibt, dass er die Hand um uns legt und mit uns weitergeht. Und weil wir in dem Moment seine Gnade und Freundlichkeit lernen als gute Schüler, sind wir fähig, weil er uns zuerst geliebt hat, diese Liebe jetzt auch nach außen weiterzugeben, unseren Nächsten mitzugeben, uns mit unseren Nächsten zu freuen, unseren Nächsten aufzuhelfen. Wollen wir gute Schüler sein? Ich weiß nicht, wer von euch in der Schule ein guter Schüler war. Ich hatte zwei Phasen in meinem Leben. Einmal war ich ein Miserabler und später, als ich dann Christ wurde, ein Guter. Wollen wir nicht gute Schüler sein? Aber um gute Schüler zu sein, müssen wir erstmal von der wahren Liebe gelernt haben. Und das tun wir heute, indem wir zu Christus gehen. Und diese wahre Liebe wieder neu erfahren. Christus, und das will ich sagen, alles, was wir da heute gesehen haben, Christus erfüllt es komplett. Christus liebt uns nicht mit betrügerischen Absichten. Stellt euch das mal vor, wenn Gott so wäre. So, wenn man nie wüsste, ob Gott nicht doch irgendwas Schlechtes im Schilde trägt. Nein, er liebt uns mit reinen Motiven. Ist das nicht schön? Das wirklich zu wissen, wenn man mal diesen Kontrast hat. Und wisst ihr was? Christus ist auch nicht neidisch, wenn es uns gut geht. Er freut sich mit uns. Und wisst ihr was? Christus bläht sich auch nicht auf, sondern Christus, obwohl er der Größte ist, ist demütig. Und wisst ihr was? Christus lästert auch nicht über uns und verleumdet uns auch nicht. Und wisst ihr was? Christus seine Liebe als am Kreuz hing, war auch nicht geschauspielert und geheuchelt. Sondern es gibt keine größere Liebe als der, der sein Leben gibt. Das war der Beweis seiner großen Liebe. Und wisst ihr, was noch schöner ist? Oder nicht noch schöner, was einfach noch draufkommt? Dieser Christus, der diese reine Liebe ist. Gott ist Liebe. Er liebt nicht nur. Er ist Liebe. Er wohnt in uns. Und wisst ihr, was er tun will? Durch die Frucht seines Heiligen Geistes. Er will eine heilige, aufopferungsvolle Liebe in uns bewirken. Er will, dass wir gute Schüler sind. Ich denke, das werden wir in 2 Wochen vom Sebastian hören. Er wird nämlich über die Frucht des Geistes vermutlich predigen. Ich weiß nicht, ob er da hinkommt. Schön, dass auch bei uns immer die Predigten thematisch auch gut zusammenpassen, bei uns in der Gemeinde. Aber was Gott will ist, er will das in uns bewirken. Und es treibt uns zum Thron der Gnade, dass er uns hilft. Und dann fangen wir aktiv an. Wir flehen ihn an um Hilfe, bewirke es in uns und dann fangen wir aktiv an, diese Dinge zu tun, mit dem Willen und seinem Gelingen, uns zu lieben mit einer Liebe, die nicht menschlich ist. Amen.